Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Heute befassen wir uns mit Afghanistan. Afghanistan wird überrennt von den Taliban. Die amerikanischen Streitkräfte ziehen ab Ende August, wenn sie ganz draußen sind. Der US-Präsident Joe Biden war ursprünglich sehr zuversichtlich, dass die afghanischen Streitkräfte, die die Amerikaner ausgebildet haben, die Taliban können in Schach halten. Das hat er vor einem Monat an einer Pressekonferenz so noch bestätigt. Wir hören kurz rein.
Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable?
No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable.
Joe Biden hat hier auf eine Frage gesagt an einer Pressekonferenz, ob jetzt die Taliban werden das Land zurückerobern. Hat er gesagt, nein, das muss nicht so sein, weil die afghanische Armee über 300'000 Soldaten, sehr gut ausgerüstete Soldaten, inklusive Luftwaffen verfügt und denen gegenüber stehen nur 75'000 Taliban. Inzwischen wissen wir es besser, fast täglich erobern die Taliban eine neue Provinzhauptstadt und man befürchtet, dass sie die gleiche Schreckensherrschaft wieder aufbaut wie vor 20 Jahren. Mittlerweile gibt es einen Bericht, der sagt, dass in 30 bis 90 Tagen angeblich Kabul könnte fallen. Das Ganze erinnert auch an den Abzug der Amerikaner aus Vietnam in den 1970er Jahren. Ist das alles verkratzt, was die Amerikaner hier in Afghanistan gemacht haben, zusammen mit ihren Verbündeten? Droht eine neue Schreckensherrschaft von diesen Steinzeit-Islamisten? Und was sagt das eigentlich alles aus über die amerikanische Außenpolitik insgesamt? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Ich bin der Christoph Münger und Leitungsrösser international von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Vor 20 Jahren haben die amerikanischen Streitkräfte nach 9-11 Afghanistan angegriffen und die Taliban relativ rasch entmachtet und auch Al-Qaida geschwächt. Jetzt sind aber die Taliban, die Steinzeit-Islamisten, zurück auf dem Weg an die Macht. Was ist da falsch gelaufen?
Eine ganze Menge ist da falsch gelaufen, Christoph. Zum Beispiel, dass es von Anfang an keine richtige Strategie gab, dass man nie genügend stark auf Pakistan eingegangen ist, um zu verhindern, dass die Taliban dort ihre Rückzugsgebiete haben, dass man den Amerikanern vorgelogen hat, wie gut der Krieg in Afghanistan weitergehen würde und so weiter und so fort. Es sind jede Menge Fehler gemacht worden, aber um es nochmal zu betonen, ich glaube, von allem Anfang an gab es keine wirkliche Strategie.
Aber am Anfang hat es auch gerne so schlecht ausgesehen. Wir mögen uns an die Bilder erinnern, wo US Special Forces auf Rosk, auf Jack machen, auf die Gotteskrieger und da alles hat nach einem grossen Erfolg ausgesehen.
Ja, das ist richtig. Wir können uns alle daran erinnern, wie die CIA-Paramilitärs auf ihren kleinen Pferden in die Schlacht geritten sind gegen Al-Qaida. Das sah tatsächlich sehr gut aus. Aber ich denke, dass die Entscheidung zu einem Krieg gegen die Taliban nach der Ausschaltung von Al-Qaida vielleicht schon ein kolossaler Fehler war. Und zwar schon deshalb ein Fehler war, weil man, wie gesagt, keine Strategie hatte, weil man von Anfang an dann Nation Building betrieb und das hat sich dann auf lange Sicht hinaus nicht rentiert, es hat nicht hingehauen und deshalb sind wir jetzt in dieser sehr, sehr misslichen und schmerzlichen Situation.
Aber wenn wir von Afghanistan reden, müssen wir auch vom Irak reden, oder? Kurz nachdem die Amerikaner die angebliche Erfolge eingefahren haben in Afghanistan, haben sie im Frühling 2003 auch den Irak angegriffen. Und ich behaupte, wenn sie auf Sepp verzichtet hätten, wenn sie nicht in Irak gegangen wären, sondern sich auf Afghanistan konzentriert hätten, dann sähe es heute anders aus. Bist du einverstanden?
Ja, vielleicht. Vielleicht würde es anders aussehen. Es stimmt tatsächlich, dass der Krieg im Irak 2003, die Intervention im Irak, ein folgenschwerer Fehler war und dass dadurch Afghanistan aus dem amerikanischen Blickfeld geriet, dass Ressourcen abgezogen wurden. Wahrscheinlich hast du recht, aber weißt du, Christoph, im Nachhinein können wir natürlich alles Mögliche sagen. Wir wissen es einfach nicht, aber der Verdacht liegt nahe tatsächlich, dass der Einmarsch im Irak den Krieg in Afghanistan sehr, sehr schlecht hat aussehen lassen.
Trotzdem haben Präsidenten, angefangen natürlich mit George W. Bush, aber auch der Obama und nachher auch noch der Trump, haben eigentlich ein anderes Bild gezeigt von Afghanistan. Und jetzt eigentlich, wir haben es gehört am Anfang auch der Joe Biden. Das ist viel optimistischer gewesen, als was man jetzt eigentlich sieht.
Ja, das ist es tatsächlich und darin liegt auch meines Erachtens ein Skandal. Die Präsidenten und die Militärs haben gelogen. Sie haben die Lage sehr oft geschönt. Es gibt hier auch ein sehr interessantes Buch des Investigativreporters Greg Whitlock, der Zugang hatte zu internen Berichten über die Lage in Afghanistan und für die Washington Post arbeitet. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann kann man also wirklich nur sagen, das ist tatsächlich wie Vietnam. Da wurde den Amerikanern vorgelogen, wie gut die Lage sei, dass es immer nur Fortschritte gebe. Ja, es hat Fortschritte gegeben, aber nicht in dem Umfang, wie man das von ganz oben propagiert hat. Und daran sind alle Präsidenten schuld. Alle. Also der jüngere Bush, Obama, Trump, Biden, alle.
Ja, und es erinnert mich eigentlich da an US-General Westmoreland. Das ist der Kommandant von der US-Truppe in Vietnam, wo 1967 gesagt hat, wir sehen schon das Licht am Ende des Tunnels, oder there's light at the end of the tunnel. Überhaupt erinnert die ganze Geschichte in Afghanistan sehr stark an Vietnam.
Ja, tatsächlich, Christoph, das tut es. Und es ist wirklich nachgerade tragisch, dass nach diesen schweren amerikanischen Fehlern in Vietnam diese Fehler zum Teil nochmals in Afghanistan wiederholt wurden. Aber weißt du, mich erinnert das, was jetzt in Afghanistan abläuft, nicht nur an Vietnam.
Woran denn sonst noch?
Naja, es gibt ja jede Menge unglückliche Interventionen der USA seit 1945. Man denke an Kambodscha, an den Irak, an Laos, an Somalia. Es ist immer wieder interveniert worden, ohne dass man eine Exit-Strategy hatte, also wusste, wie man aus dieser Intervention wieder rauskommt, wie im Irak, oder es ist interveniert worden, ohne eine klare Vorstellung, was man am Ende wirklich erreichen möchte. Und das ist schon eine sehr, sehr traurige Bilanz.
Ja, sehr ernüchternd auch. Vor allem auch, was das Nation-Building betrifft, wo ja immer, also jetzt vor allem auch im Zusammenhang mit Afghanistan immer wieder erwähnt worden ist, obwohl der Joe Biden gesagt hat, wir machen kein Nation-Building. De facto haben sie es natürlich wollen machen. Man hat das Gefühl, nach dem Zweiten Weltkrieg ist das gelungen in Deutschland und auch in Japan, aber nachher eigentlich nicht mehr.
Das ist richtig, ja. Man müsste sich eigentlich mal in Washington und in den Thinktanks in den Vereinigten Staaten fragen, warum das so ist. Es ist tatsächlich immer misslungen, wenn man versucht hat, Nation Building zu betreiben. Und man muss natürlich nun in Afghanistan einräumen, dass tatsächlich Erfolge in der Zivilgesellschaft erzielt worden sind beim Aufbau einer Zivilgesellschaft. Aber am Ende wird es nicht gereicht haben. Und die Bilanz der Amerikaner seit 1945, was Nation Building angeht, ist tatsächlich niederschmetternd.
Wieso ist das so?
Ja, vielleicht doch, weil es eine gewisse Überheblichkeit gibt, weil man immer davon ausgeht, dass die amerikanische Seite immer gut ist. Man denke nur an die ganzen Zitate amerikanischer Präsidenten und Politiker. Hillary Clinton zum Beispiel sagt, Amerika ist groß, weil Amerika gut ist. Bill Clinton sagt, Amerika ist die größte Nation auf Erden. Und so weiter und so fort. Und das verführt vielleicht auch ein bisschen, dass man zu wenig selbstkritisch ist, dass man immer wieder davon ausgeht, dass amerikanische Macht alles richten kann. Und die Wirklichkeit hat uns eigentlich gezeigt, dass es nicht so ist.
Aber du sagst, es müsste wenig selbstkritisch sein. Ich meine, es gibt ja enorme Kritik, auch immer innerhalb von der USA permanent, wenn irgendetwas passiert. Also der Herbert Lütti, langjähriger Historiker aus der Schweiz, gestorben schon vor einem Jahr, hat gesagt, jede Kritik, die an den USA geäußert wird in Europa, ist in den USA bereits schon geäußert worden.
Das ist richtig, ja. Aber die Frage ist eben, inwieweit diese Kritik beherzigt worden ist. Es gibt eine sehr, sehr lange Tradition von Kritik an amerikanischer Außenpolitik. Man denke nur an William Appleman Williams in den 50er Jahren, späten 50er Jahren, frühen 60er Jahren. Es gab Historiker, es gab Politologen, es gab Politiker. Man denke auch an William Fulbright zum Beispiel, die Arroganz der Macht. Aber letztendlich ist diese Kritik immer verpufft. Sie ist nie wirklich beherzigt worden, sonst hätten wir ja nicht die Oberpleite 2003 erlebt im Irak und jetzt auch wieder in Afghanistan.
Ich halte trotzdem noch mal ein bisschen dagegen. Ich meine, die USA haben immerhin den Kalten Krieg können für sich entscheiden. Der Gegner ist verschwunden, die Sowjetunion ist implodiert. Und vor allem haben sie während dem Kalten Krieg können vermeiden, dass der Kalte Krieg in Europa, im Zentrum, im geteilten Deutschland, wo man den eisernen Vorhang Vorhang gehabt haben, dass er da heiß geworden ist. Das ist doch ein Erfolg gewesen.
Das ist zweifellos ein Erfolg, Christoph. Aber denke dran, dass es ein kalter Krieg war. Wenn die Amerikaner tatsächlich mit militärischen Mitteln interveniert haben, dann ist es immer diffizil geworden. Der kalte Krieg, den haben sie gewonnen, weil die imperiale Überdehnung der Sowjets ganz klar war. Die Sowjets haben sich in Afghanistan auch übernommen. Die Rote Armee ist letztendlich in Afghanistan gescheitert und das war der Auftakt zum Auseinanderbrechen der Sowjetunion. Und das war eben ein kalter Krieg. Und ich gebe dir da schon recht, es ist sicherlich ein amerikanischer Erfolg gewesen, dass dieser kalte Krieg geendet hat und dass er zu den Bedingungen der amerikanischen Seite geändert hat. Das stimmt.
Ja, man könnte da noch erwähnen, der erste Golfkrieg 1990, wo es Saddam Hussein und Irak aus Kuwait rausgeheilt haben. Aber, du hast es vorher erwähnt, dort haben sie Exit-Strategie gehabt, wo das Verteidigungsministerium und auch der Generalstabschef, der Colin Powell, dort zumal darauf bestanden haben.
Genau, dieselben Idioten, die 2002 den Einmarsch in Irak verlangt haben, haben 1990 den Vormarsch nach Bagdad verlangt, worauf der ältere Bush gesagt hat, it wouldn't be prudent. Das wäre nicht sehr schlau. Und deswegen hat man damals eben nicht einen Vormarsch auf Bagdad gemacht und ist abgezogen, nachdem Kuwait befreit worden war. Aber gut, neben dem Kalten Krieg würde ich sagen, es gab halbwegs erfolgreiche Mini-Interventionen, vor allen Dingen Panama 1989, obwohl auch das irgendwo fragwürdig war. Aber immerhin, Panama ist besser rausgekommen nach dieser Intervention, als es vorher unter Manuel Noriega war. Aber im Großen und Ganzen, trotz des Kalten Krieges finde ich die Bilanz sehr, sehr ernüchternd.
Zurück zu Afghanistan. Der Präsident Biden hat am Dienstag gesagt, dass die Afghanen jetzt müssen selber kämpfen müssen. Wir hören kurz rein.
Afghan leaders have to come together. We lost thousands, lost death and injury. Thousands of American personnel. They've got to fight for themselves. Fight for their nation. The United States... I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight.
Also er sagt da nochmal, dass sie weiterhin werden die afghanischen Streitkräfte unterstützen, auch aus der Luft und mit Nachschub und allem Möglichen. Aber er sagt dann, jetzt müssen sie halt allein kämpfen. Und wenn er dann später noch weiterhin sagt, dass er die Entscheidung, den Abzug jetzt wirklich zu vollziehen, in keiner Art und Weise bereue. Damit riskiert aber der Joe Biden, dass er der US-Präsident wird, wo Kabul dann verloren hat, so wie man 1975 Saigon in Vietnam verloren hat.
Ja, das kann tatsächlich der Vergleich mit Vietnam ist wirklich beängstigend hier. Und Christoph, ich darf dich erinnern an das hervorragende Buch des ehemaligen CIA-Agenten Frank Snapp, der in Vietnam gearbeitet hatte. Und das Buch trägt den Titel Decent Interval, also dass man zuwarten wollte in Vietnam seinerzeit nach dem Abzug der amerikanischen Truppen, bis das Regime in Saigon dann fiel. Man wollte natürlich nicht unbedingt, dass das Regime gleich nach dem Abzug fiel. Man wollte eine Zeitstrecke haben, bis die Nordvietnamesen und der Vietcong einmarschiert sind in Saigon, weil das besser aussah. Und genauso ist es jetzt eigentlich auch in Afghanistan. Ich habe eigentlich keinen Zweifel dran, wenn kein Wunder geschieht, kein militärisches Wunder, kein politisches Wunder, dass Kabul tatsächlich in 90 Tagen fallen könnte. Und das ist natürlich schon frappierend, ähnlich wie damals in Saigon.
Ja, und seinerzeit, wir erinnern uns, sind ja die berühmten Bilder von den Helikoptern starten vom Dach von der Botschaft in Saigon. Und jetzt gibt es offenbar bereits Meldungen, die darauf hinweisen, dass die USA in Kabul, wenn das Botschaftspersonal bereits jetzt ausdünnen, dass sie weniger Probleme sollten haben, wenn es so weit kommt. Aber was dazu kommt, der ganze Punkt ist eben, dass die USA auch eine moralische Verantwortung trägt. Oder? Der ehemalige General und US-Außenminister Colin Powell hat seinerzeit der Präsident George W. Bush, der Jüngere, also gewarnt, bevor er im Irak einmarsch: If you break it, you own it. Also wenn du etwas kaputt machst, dann gehörst du es, dann musst du es zahlen. Also ein Beispiel von einer Vase, wenn man in den Laden hingeht, man lässt die keine, dann muss man sie zahlen. Also dann besitzt man sie. Und die Vase, Afghanistan, ist jetzt mittlerweile ziemlich kaputt. Also haben die USA nicht auch eine moralische Verantwortung dafür, was nun mit den Afghaninnen insbesondere und auch mit den Afghanen passiert?
Ja, natürlich, na natürlich. Das ist, steht völlig außer Frage, dass Washington eine moralische Verantwortung trägt. Und je nachdem, wie sich dieses Trauerspiel nun in Kabul abspielt, muss man sagen, das ist ein weiteres Kapitel des moralischen Bankrotts der amerikanischen Politik in Afghanistan. Die Amerikaner stehen, und nicht nur die Amerikaner, was die Flüchtlinge, die nun aus Afghanistan kommen, angeht, steht auch Europa an der Pflicht. Aber insbesondere natürlich die Amerikaner. Und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie das in Washington gemeistert wird. Ich habe eigentlich sehr, sehr große Sorge, dass wir tatsächlich Szenen erleben werden in Kabul, wie wir sie aus Saigon 1975 kennen.
Gibt es Aussicht, dass man da irgendwie Konsequenzen zieht aus dem, was jetzt in Afghanistan gerade passiert? Gibt es ein Umdenken irgendwo in den USA, in Washington?
Das möchte man hoffen, aber ich möchte dich daran erinnern, die USA verfügen immer noch über 750 Stützpunkte in 80 Ländern. Und hinzu kommt, dass die Präsidenten seit dem älteren Bush, also seit 1989, Clinton, Obama, der jüngere Bush, Trump, haben allesamt nicht gedient. Keiner von denen war im Militär. Und gerade der jüngere Bush, Clinton und Trump haben sich auf verschiedene Art und Weise vor dem Krieg in Vietnam gedrückt. Und so hast du also dann Präsidenten, die selber nie Erfahrung gehabt haben auf irgendwelchen Schlachtfeldern und das Land in ein militärisches Abenteuer nach dem anderen reingeritten haben. Hinzu kommt, und das macht mich auch eher vorsichtig, was dieses Umdenken, das nötig wäre, angeht. Hinzu kommt, dass die amerikanische Geschichte ja nicht nur nach innen geschönt wird, sie wird ja auch nach außen geschönt. Es wird ja selten nur mal tatsächlich hier zugegeben, dass man wirklich furchtbare Dinge gemacht hat, auch Kriegsverbrechen, dass man fundamentale Fehler gemacht hat im Irak. Und ich denke, dass das Einzige, was man sich jetzt erhoffen kann, ist, dass das Land sich so auf sich selber konzentrieren muss, weil die Dinge im Inneren eben nicht sehr gut stehen, dass man die Außenpolitik erstmal auf die lange Bank schiebt und dass man vielleicht in diesem Zeitraum tatsächlich mal mit der ideologischen Aufräumarbeit beginnt, die tatsächlich sehr, sehr wichtig wäre.
Ja, aber ich muss jetzt entgegenhalten. Ich meine, wir haben, nur, sagen wir, die 3.000 oder 3.500 Amerikaner und die haben eigentlich keinen Verlust mehr gehabt in den letzten zwei Jahren oder fast keine mehr. Wenn man die als Buffer in Afghanistan lassen hätte, würde sich doch Taliban niemals getrauen, so vorzugehen, wie sie jetzt vorgehen. Und ich meine, du hast so riesen Streitmächte, wenn man eigentlich einmal A gesagt hat, müssen wir doch jetzt auch B sagen und vielleicht die Truppe wenigstens in einem kleinen Kontingent dort lassen, um die ganze Sache wenigstens auf einem tiefen Niveau mindestens einzufrieren.
Ja, das könnte man eigentlich erwarten. Aber weißt du, nach 20 Jahren sind die Leute hier wirklich müde. Die wollen diesen Krieg nicht mehr haben. Afghanistan ist irgendwas sehr Abstraktes, was sehr, sehr weit weg ist. Und das war ja vor allen Dingen Trump, der gesagt hat, wir wollen diese Verwicklungen, diese außenpolitischen Abenteuer nicht mehr. Wir wollen America first, wir wollen uns auf uns selber konzentrieren. Und Biden ist in dieser Hinsicht nicht so sehr anders. Zudem kommt dazu, dass man sich nun auf die Rivalität mit China konzentrieren möchte. Du hast recht, ja. Ich glaube schon, wenn man Ausbilder und vielleicht zwei Divisionen dort ließ in Afghanistan, könnte man das patt halten. Aber andererseits, Christoph, nach 20 Jahren ist eigentlich militärisch nichts erreicht worden.
Das Fazit, das sehr ernüchternd ist. Ganz herzlichen Dank, Martin, nach Charlottesville. Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», am Tamedia-Podcast der USA. Merci vielmals fürs Zuhören. Sie hören uns zwei wieder in zwei Wochen. Nachhören kann man den Podcast auf der Website von «Tagesanzeigen», von der «Baz», vom «Bund», von der «Berner Zeitung» und allen anderen Tamedia-Blättern. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich, Christoph Müller. Bis zum nächsten Mal, hier aus Sun.